gibt. Und da, wo wir unser Leben aktiv in Gottes Heilsgeschichte hineinschreiben wollen, an der Stelle spielt Gebet eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Es ist wahrscheinlich weniger das, was du tust im Leben, als das, wofür du betest, was am Ende darüber entscheidet, wie viel Wirksamkeit du in dieser Welt hattest. Ich weiß, das klingt komisch, weil wir sind alle so die Machertypen. Wir denken, es kommt immer auf das an, was wir tun. Aber ich habe den Eindruck, dass die Bibel, vor allem habe ich den Eindruck bei dem Herrn Jesus, dass es bei ihm viel, viel ausgewogener, auch von der Zeit, die er investiert, viel, viel ausgewogener ist, dass Gebet da eine viel, viel größere Rolle spielt. Jesus war ein Beter. Und wenn wir ihm ähnlicher werden wollen, dann müssen wir das irgendwie ernst nehmen. Wir müssen Beten ernst nehmen, wir müssen es lernen, müssen es praktizieren. Und wenn wir sagen, ich möchte mich darauf einlassen, ich will diesen Gedanken nachspüren, wie kann ich beten lernen, dann müssen wir ein Stück das tun, was die Jünger tun, zu Jesus gehen, Herr, lehre uns beten. Und dann müssen wir uns mit dem Vaterunser beschäftigen und wir dürfen verstehen, das Vaterunser ist eine Struktur, mit der wir unserem täglichen Gebet etwas geben können, was es auf eine Art richtig macht, dass wir all das bekommen, was wir brauchen, um in einer tiefen geistlichen Beziehung zu dem Herrn Jesus zu leben. Das Vaterunser soll unser tägliches Gebetsleben prägen. Wir sollen das nicht ritualisiert irgendwie runterbeten. Wir sollen darüber nachdenken, wie so ein Gerüst unsere regelmäßige Gebetszeit damit strukturieren. So, jetzt schauen wir uns also das Vaterunser an. Wir hatten ja heute Morgen diesen Überblick und am Anfang heißt es, Matthäus 6, Vers 9, betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Damit fängt das an. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Wenn wir beten, dann startet alles mit Gott. Also am Anfang stehen nicht unsere Bitten. Es geht nicht um meine Sünden, es geht auch nicht um meine Ängste, sondern es geht um Gott. Wenn wir beten, dann reden wir mit dem Schöpfer des Universums und das Großartige ist, wir nennen ihn Vater. Und das alleine ist schon etwas ganz Besonderes. Die Majestät auf dem Thron lädt mich ein, ihm so zu begegnen, wie das ein Kind mit seinem Vater tut. Und wenn ich das so sage, dann denke ich mir, okay, ich hatte einen unberechenbaren Vater, der sich über Jahre hinweg nicht um mich gekümmert hat und als er es dann doch tat, war das eine durchaus schwierige Beziehung. Und ihr merkt, alleine schon dieser Begriff Vater, der kann total belastet sein. Und deswegen, wir müssen verstehen, was einen richtig guten Vater ausmacht, bevor wir Gott als Vater anbeten können. Wir müssen aufpassen, dass unsere Erfahrung mit unseren Vätern nicht in unsere Beziehung mit Gott hineinstrahlt. Und ich kann an der Stelle euch nur raten, wenn das euer Thema ist, dann nehmt euch die Zeit, die es braucht, um Vaterschaft von der Bibel her neu zu denken. Ich kann hier nur mit einer Folie einen kleinen Überblick geben, was einen guten Vater ausmacht. Ein guter Vater nach der Bibel, der liebt auf eine ganz verlässliche Weise. Der sorgt sich treu um seine Kinder. So ein Vater ist zugänglich. So ein Vater erzieht zum Leben. Er reizt seine Kinder nicht zum Zorn. Er gibt Orientierung durch sein Wort und auch so durch sein Vorbild natürlich. Er beschützt, ohne zu kontrollieren. Er vergibt, er stellt gerne wieder her. Er segnet seine Kinder, er handelt gerecht und er führt sie in die Gottesfurcht statt in die Menschenfurcht. Und ich bin mir leider sicher, dass viele von uns das nicht erlebt haben, so einen Vater. So ein Vater will aber Gott sein. Ein Gott ist ein Vater, bei dem bedingungslose Liebe auf Zugänglichkeit trifft, auf Ehrlichkeit, auf Freigebigkeit, auf echtes Interesse an meinem Vorankommen. Das ist Gott. Und ich möchte euch bitten, wenn euch dieser Begriff Vater vielleicht so ein bisschen quer runtergeht, mir hat es total geholfen, irgendwann in meinem Leben zu sagen, okay, ich studiere nochmal, was die Bibel sagt zum Thema Vaterschaft. Und auf diese Weise bin ich falsche Erfahrungen oder schwierige Erfahrungen, falsche Prägungen tatsächlich ein Stück weit losgeworden. Und das müssen wir, wenn wir Gott begegnen als Vater. Wir dürfen Gott ohne Angst begegnen. Wir dürfen ihn ansprechen, wir dürfen ihn anbeten. Oder im Hebräerbrief heißt es mal, wir dürfen mit Freimütigkeit. Also völlig ohne Angst vor den Thron der Gnade treten. Weil da sitzt mein Vater. Und wenn wir ihn jetzt im Gebet anrufen, dann ist das erste Thema, um das es sich im Gebet drehen muss, Gott selber. Matthäus 6, Vers 9, betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Wenn hier steht, geheiligt werde dein Name, dann bedeutet das nicht, dass Gottes Name irgendwie heiliger werden müsste oder könnte. Ja, also Gott ist heilig und da spielt es auch keine Rolle, was wir sagen. Er wird auch nicht heiliger dadurch, dass wir ihn heilig nennen. Seine Heiligkeit ist tatsächlich nicht steigerbar. Und von daher, hier geht es, wenn wir sagen, geheiligt werde dein Name, es geht darum, dass wir Gottes Heiligkeit, die schon ist, dass wir die Heiligkeit anerkennen, dass wir sie ehren, dass wir sie öffentlich machen. Wir behandeln Gottes Namen und der Name Gottes, das ist Gottes offenbarte Identität. Wir behandeln Gottes Namen so, wie es der Wirklichkeit entspricht. Jetzt kann man die Bibel aufschlagen und kann sagen, okay, wenn ich dem Thema Heiligen in der Bibel nachspüre, was heißt das in der Bibel jetzt, Gott zu heiligen? Und da gibt es verschiedene Stellen. Wenn wir Gott heiligen, hat das damit zu tun, dass wir Gott fürchten, dass wir uns öffentlich zu ihm stellen im Glauben, dass wir ihm gehorsam sind, dass wir seinen Namen gerade nicht entehren, sondern sichtbar ehren, dass wir ihm, und vielleicht ist das der schönste Aspekt, dass wir ihm in unserem Herzen einen Ehrenplatz geben. Also wo die Welt sich hinstellt und Gott verachtet und entehrt, da stelle ich mich als Kind Gottes und gerade auch im Gebet ganz bewusst auf die Seite Gottes. Der Beter sagt, Vater im Himmel, ich wünsche mir, dass dein Name nicht klein gemacht wird. Und zwar nicht in meinem Denken, nicht in meinem Reden, nicht in meinem Leben und auch nicht in dieser Welt. Nochmal, merkt ihr, worum es am Anfang geht? Ich habe meine persönliche Gebetszeit, die wollen wir jetzt strukturieren. Wir fangen an mit dem Vater unser und wir merken, ganz am Anfang geht es darum, dass wir Gott selber, dass wir neu uns seine Größe und seine Herrlichkeit vor Augen stellen. Wir starten unsere Gebetszeit damit, dass wir uns selber ganz neu predigen, wer unser Gott ist und was wir an ihm toll finden. Also wir beginnen unsere Gebetszeit gerade nicht mit unseren Defiziten oder unseren Wünschen, sondern wir beginnen die Gebetszeit mit Gottes Herrlichkeit. Unser Vater in den Himmeln ist der Heilige. Und genau das machen wir ganz am Anfang klar. Das sind unsere ersten Gedanken beim Gebet. Wer, bitteschön, ist Gott? Ich komme als Kind zum Vater und ich merke, ich darf, bevor ich vor der Bitte kommt die Bewunderung. Vor dem Mangel kommt die Fülle Gottes. Vor der Sorge kommt die Herrlichkeit dessen, der genau weiß, was wir brauchen. Wir beginnen nicht mit der Größe unserer Probleme, sondern wir beginnen mit der Größe Gottes. Wir haben einen Vater im Himmel und wir dürfen ihn feiern. Damit beginnt unser Gebet. Jetzt ist die Frage, okay, schön, habe ich verstanden, aber wie feiern wir denn jetzt Gott mit Worten? Und ich habe mir gedacht, ich bringe euch 5 Möglichkeiten mit, wie man Gott mit Worten feiern kann. Und ich lasse hier noch die Idee des Liedersingens außen vor, weil ihr wisst ja schon, Singen ist Singen und Beten ist Beten. Aber gleichzeitig wäre das natürlich in meiner Begegnungszeit mit Gott eine schöne Gelegenheit, was zu singen. Nur wir reden halt nicht über das Singen, wir reden über das Beten. Aber wir merken, Begegnung mit Gott ist mehr als Beten. Da darfst du auch gerne singen und von mir aus auch Cajon trommeln und was dir einfällt. Du darfst all das machen, wo du sagst, das ist super. Aber wenn wir über Reden mit Gott oder wenn wir über was kann ich Gott sagen nachdenken, möchte ich euch 5 Möglichkeiten vorstellen, wie wir Gott in seiner Großartigkeit mit Worten feiern können. Ich möchte reden über Dank, über Jubel, Erinnerung an Gottes Taten, Staunen und Bewunderung. Und am Ende den Schwerpunkt lege ich dann wieder auf den letzten Punkt, auf Bewunderung. Werdet ihr sehen, warum. Aber ich möchte euch die anderen Dinge vorstellen, weil sie irgendwo auch ihren Wert haben. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an, mit Dank. Dank ist sicherlich die naheliegendste Form, Gott mit Worten zu feiern. Warum? Im Dank, da benenne ich das, was ich von Gott empfangen habe. Das heißt, ich halte kurz inne und ich sage, Vater, das kommt von dir. Hey, vielen herzlichen Dank dafür, du bist ein guter Gott. Das ist Danken. Jetzt, Dank ist geistlich wahrscheinlich wichtiger, als es auf den ersten Blick klingt. Das hat damit zu tun, dass Undank oft nicht dadurch entsteht, dass Gott etwas nicht gibt, sondern dadurch, dass ich seine Gaben nicht mehr als Geschenk wahrnehme. Ich muss das nochmal ausführen. Es kann sein, dass das, was ich gestern noch als Geschenk wahrgenommen habe, heute irgendwie für mich selbstverständlich wird. Und das können Dinge sein wie Gesundheit, Wohlstand, Nahrung, Freunde, Vergebung, Bewahrung, Erkenntnis, keine Ahnung was. Dinge, wo ich gestern noch dachte, wow, toll, jetzt sind sie plötzlich normal. Versteht ihr, all diese Dinge können in meinem Herzen den Charakter von Gabe und von Geschenk verlieren. Dann habe ich das zwar immer noch und ich könnte eigentlich immer noch dafür danken, aber ich tue es nicht mehr, weil ich die Sache selber nicht mehr bewusst aus Gottes Hand nehme. Das ist die eigentlich große Gefahr. Die Realität im Leben hört sich aber so an, Jakobus 1, Vers 16 und 17, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Ich bin persönlich davon ganz fest überzeugt, dass ein gesundes Gebetsleben immer mit Dank beginnen sollte. Es ist dieser ganz bewusste, dieser Blick zurück, wo ich ganz konkret danke für die Dinge, die geklappt haben, für Menschen, die mir gut getan haben, für konkrete Bewahrung, für all das Gute, was in mein Leben einfach so hineinkommt. Lass mich dir einen Tipp geben. Beginne dein Gebetsleben damit, dass du ganz bewusst für 20 Dinge dankbar bist. Mach das mal. Such dir mal ganz bewusst 20 Sachen. Und du wirst merken, 20 ist eine gute Zahl, weil auf 3, 4 kommt man sofort. 5, 6, 7 geht auch noch. Aber spätestens, wenn man so bei 10 ist, fängt man an, drüber nachzudenken, ja, was habe ich denn noch? Und dann kommt man auf die Sachen, die sich so eingeschlichen haben als Alltäglichkeiten. Die fallen einem dann wieder ein. Und dann fängt man dafür an zu danken. Und für alle die gern Bibelstudium machen, studiert zu dem Thema mal den Kolosserbrief. Also wenn du nicht weißt, was dein nächstes Predigtthema sein soll, predige über Dank und nimm nur Texte aus dem Kolosserbrief und du wirst total glücklich werden. Und die anderen auch, die dir zuhören. Das ist mein erster Punkt. Ich möchte Gott mit Worten feiern. Das erste Naheliegende ist, ich danke. Dann kann ich einen Schritt weitergehen. Das ist der Jubel. Der darf sich aus dem Dank ergeben, einfach weil ich immer wieder neu begreife, wie beschenkt ich bin. Frage: Was ist Jubel? Also zum einen ist Jubel mehr als Dank. Dank schaut auf das, was Gott mir gibt. Jubel schaut auf Gott selber und freut sich an ihm. Ihr merkt, das gehört natürlich irgendwie eng zusammen, aber die beiden Dinge sind nicht identisch. Ich kann Gott bewahren für Dinge wie Bewahrung und Versorgung und Vergebung und Führung. Und jetzt kommt der Jubel und geht einen Schritt weiter und sagt, hey, ja, ich freue mich an dir. Ich freue mich, dass du Gott bist in meinem Leben. Ich freue mich, dass du in meinem Leben regierst. Ich freue mich, dass du gut bist. Wow, ja, dein Reich, wow, ja, also das wäre dann so diese Richtung, wo es ein bisschen weiter geht. Hier Psalm 100, die Verse 1 und 2. Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Also wer vor Gott tritt, der darf und soll jubeln. Gott ist ein Vater im Himmel, über den wir uns von ganzem Herzen freuen dürfen. Es ist so wie an Weihnachten. Versteht? Du gehst Weihnachten zum Weihnachtsbaum als Kind, machst die Geschenke auf und sagst, wow, genau das, was ich mir gewünscht habe. Das ist so, das ist die Haltung des Jubels. Ich habe tolle Eltern, ja, die konnten lesen, was auf meiner Wunschliste stand und die haben es auch, wow, ist ja irre. Das ist Jubel, da geht es hin. Jubel ist laut. Jubel ist körperlich. Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Da merkt ihr, ja, das hängt ganz eng zusammen. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. Wenn du begriffen hast, dass Gott ein großer Gott ist, dann darfst du, dann sollst du jubeln. Deswegen ist Jubel so wichtig. Jubel macht meiner Seele Gottes Größe bewusst. Ich kann sie im Jubel spüren. Und das Geniale ist, Jubel gilt auch für Freude, ist unabhängig von den Umständen. Jubel ist eine Entscheidung. Das muss ich nochmal sagen, weil das so eminent wichtig ist. Jubel ist eine Entscheidung. Und die beste Stelle, wo das in der ganzen Bibel, ich habe es nirgendwo besser gefunden, die beste Stelle, wo das klar wird, das ist bei Habakuk. Ihr müsst euch vorstellen, Habakuk kommt ja zu Gott und sagt, Herr, ich verstehe dich gar nicht, hier ist so viel Ungerechtigkeit, könntest du dich da nicht mal drum kümmern? Und Gott sagt, nee, machen wir nicht. Und übrigens, das wird noch viel schlimmer. Und dann bekommt Habakuk die komplette Verwüstung Israels durch die Babylonier prophezeit. Er steht am Rande einer Panikattacke, kann sich kaum mehr auf den Beinen halten. Und dann sagt er, Habakuk 3, Vers 18, es ist so frech, es ist so unglaublich frech. Weißt du, die Zukunft ist schwarz, dir geht's richtig dreckig. Und er stellt sich hin, ich will in dem Herrn jubeln. Will jauchzen über den Gott meines Heils. Das ist der patzigste Vers in der Bibel. Ich kenne keinen patzigeren. Alles ist gegen dich und du sagst dir, scheiß drauf, ich werde jetzt erstmal jubeln gehen. Und denkst dir, wie kann das sein? Ich dachte an der Stelle, jubelt mal. Also, 3, 2, 1. Ja, wir machen das nochmal, das geht lauter. 3, 2, 1. Ich wollte das nur, damit ihr versteht, worum es geht. Das ist Jubeln. Sicherlich muss das nicht immer so laut sein, aber Jubeln ist nicht dieses, ich jubel jetzt. Versteht ihr? Jubeln ist Freude, die sich auch durch Dezibel ausdrückt und durch eine innere, das darf auch mal rauskommen. Und für alle die da jetzt ein bisschen Probleme mit haben, probiert das mal heimlich irgendwo aus. Das ist wirklich gut. Und wenn ihr wie ich so Waldbeter seid, müsst ihr vielleicht ein bisschen vor. Ich schaue auch immer erst, ist jemand in der Nähe. Und dann jubel ich ein bisschen los, weil ich natürlich auch nicht als der große Gaga-Christ bekannt werden will. So, wir haben jetzt Dank und wir haben Jubel als zwei Möglichkeiten, um Gott mit Worten zu preisen. Kommen wir zum Thema Erinnerung. Ein wichtiger Teil biblischer Anbetung ist die Erinnerung. Wir feiern Gott also nicht nur dadurch, dass wir sagen, wer er ist, sondern dass wir uns und anderen erzählen, was er getan hat. Gottes Charakter wird nämlich durch seine Taten sichtbar. Das heißt, die Treue Gottes ist gar nicht ein so abstrakter Begriff, wie wir das manchmal vielleicht denken. Er ist nicht einfach nur irgendwie treu, sondern Gott ist einer, der mit mir Geschichte geschrieben hat. Und das kann ich sehen. Also ich kann sehen, wie Gott mich benutzt hat, wie Gott mit mir Menschen gesegnet hat, wie Gott meine Wege geebnet hat, wie Gott mich ganz konkret befreit und erlöst hat. Ich kann das sehen. Psalm 103, Vers 2, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, cool, oder? Ja, also vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der Psalmist macht hier was ganz spannend. Er fordert seine Seele auf, nicht zu vergessen. Und was? Die Wohltaten Gottes. Und zwar, das sind die Dinge, die er selber von Gott empfangen hat. Und ich kann an das denken, was ich empfangen habe, und ich kann an das denken, was wir vielleicht als Gemeinde empfangen haben. Wir feiern morgen unser 10-Jähriges. Ich kann zurückschauen auf die Entwicklung einer Gemeinde und kann sagen, hey, Gott war dabei. Dass aus einer kleinen Gemeindegründungsarbeit, die 1999 mit zwei Frauen als evangelistischer Hauskreis startete, dass wir heute ein abgezahltes Gemeindehaus haben, weil uns das jemand halt geschenkt hat. Naja, das ist doch nicht selbstverständlich. Hey, wir wohnen in Berlin, weißt du, was da an Mieten gezahlt wird? Okay, wir haben 20 Jahre Renovierungsstau, aber Mann, das ist immer noch billiger, glaub mir. Da ist etwas. Da ist etwas entstanden und ich freue mich jedes Jahr, denke ich, wir leben noch. Ich finde das jedes Jahr großartig. Gott schreibt Geschichte. Und wir merken, wenn der Psalmist das sagt, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Vergesslichkeit scheint nicht nur ein intellektuelles Problem zu sein. Es scheint ein geistliches Problem zu sein. Ich kann theologisch wissen, dass Gott gut ist und trotzdem kann ich so leben, als hätte er nie irgendwem geholfen, nie vergeben, nie getragen, nie mich geführt. Versteht ihr den Unterschied? Ich kann das irgendwie fromm behaupten, Gott ist gut und gar nicht mehr dran denken, wo das in meinem Leben Realität war. Und das ist vor allem dann, wenn du in Zeiten der Versuchung bist, da ist das besonders wichtig. Hier, Psalm 77, da heißt es, Vers 12, ich will gedenken der Taten Jahs. Ja, deiner Wunder von alters her will ich gedenken. Ich will nachdenken über all dein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Hier ist Asaf und es geht ihm gerade nicht gut. Und was ist seine Antwort? Gott, ich möchte nachdenken über deine Wunder, über deine Taten. Ich will nachdenken über all das, was du getan hast. Also im Bild gesprochen, ich nehme meine Seele bei der Hand und wir betrachten jetzt mal gemeinsam Gottes Taten. Ich darf im Gebet Gott anbeten, indem ich einfach mich erinnere, darüber nachdenke, was hat Gott alles getan, und ich darf dann erleben, dass Gott nicht nur eine Idee ist, so eine abstrakte Idee, sondern ich darf wissen, Gott ist ein Gott, der handelt, gehandelt hat und noch weiter handeln wird. Er ist der Gott, der Abraham führte. Er ist der Gott, der Israel befreit hat. Er ist der Gott, der bei den Freunden von Daniel in der Löwengrube ist. Er ist der Gott, der den Christus auferweckt hat. Und er ist der Gott, der auch mich durch diesen Tag heute hindurchbringen wird. Dank, Vater, du hast mir Gutes getan. Jubel, yeah, Vater, ich freue mich an dir. Erinnerung, Vater, du hast gehandelt. Kommen wir zum vierten Punkt, Staunen. Vater, du bist tiefer, weiser und herrlicher, als ich es jemals erfassen könnte. Gott ist erkennbar, weil er sich offenbart hat. Aber er bleibt trotz seiner Offenbarung immer größer als alles, was wir verstehen können. Im Römerbrief Kapitel 11 heißt es, Römer 11, Vers 33, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Merkt ihr? Hier geht es um Gottes Weisheit und die ist nicht gegen die Vernunft, sie ist einfach nur größer. Also ich muss etwas nicht verstehen, um es feiern zu können. Das ist auch nicht schlimm. Und an dieser Stelle muss Theologie, die ein Stück weit gesund bleiben will, muss immer hineinführen in diese Form von Staunen. Also es geht bei Theologie nicht darum, dass der Bibellehrer seine Selbstverliebtheit und sein Wissen zum... Ich muss dahin führen, dass ich sage, da gibt es einen, der ist so groß, da kann ich euch irgendwann auch nicht mehr erklären, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht mehr. Wie die eine Frage heute Morgen. Das ist einfach ein Mysterium. Entschuldigung, ich verstehe es nicht. Ich kann euch versichern, wenn Gott es uns erklärt, dann werden wir jubeln und staunen und bah, na Logo, ja. Und ein paar Leute werden denken, ja, hatte ich ja fast. Ja, aber es werden wenige sein. Und ich werde nicht dazugehören. Psalm 139, Vers 6. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Staunen heißt, der Beter denkt über Gott nach, über seine Nähe, sein Wissen, seine Wege. Und irgendwann sagt er, das ist für mich zu hoch. Nicht im Sinne von, das ist für mich bedeutungslos, sondern das ist zu groß, um es zu kontrollieren. Das ist zu groß, um es zu durchdringen. Staunen vor Gott. Staunen ist der Moment, in dem ich aufhöre, Gott zu beherrschen. Es ist der Moment, wo ich loslasse und sage, ich lasse mich jetzt fallen in deine Hände und das ist gut so. Für die persönliche Gebetszeit ist das wichtig. Es ist wichtig, dass wir ehrlich vor Gott stehen dürfen und bekennen dürfen, Vater im Himmel, ich verstehe dich nicht völlig, aber ich bewundere dich. Deine Weisheit ist tiefer als meine Fragen. Deine Gegenwart ist größer als mein Gefühl. Deine Wege sind höher als mein Überblick. Und Staunen lässt mich Gott einfach Gott sein, vor dem ich mich beuge. So, jetzt haben wir Dank, Jubel, Erinnerung, Staunen. Kommen wir zur Bewunderung. Der Aspekt, der diesem Vortrag ja seinen Titel gegeben hat, Anbetung als Bewunderung Gottes. Und ja, ich bin für Dank, Jubel, Erinnern, Staunen, keine Frage. Aber im Kern dreht sich die Anbetung Gottes um die Bewunderung Gottes. Ich würde sogar so weit gehen, dass Anbetung die Bewunderung Gottes mit Worten ist. Ich nehme mir Zeit, ihn zu feiern. Ich richte mich auf Gott selbst aus, auf seine Schönheit, seine Heiligkeit und seine Güte, auf seine Weisheit und Macht, auf seine Treue und Liebe und ich finde Worte dafür. So, jetzt haben wir ein Problem. Die Bewunderung Gottes ist gar nicht so einfach. Und das hat damit zu tun, dass Gott ganz schön anders ist. Wenn ich sage, Anbetung ist die Bewunderung Gottes mit Worten, dann bezieht sich das auf ein Wesen, das wir überhaupt nur deshalb kennen, weil es sich uns offenbart hat. Was will ich damit sagen? Gott in seiner Göttlichkeit kann von seinen Geschöpfen nicht verstanden werden. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Du bist nur Geschöpf und Gott ist Gott. Das heißt, alles, was wir von Gott verstehen, da gibt es, was man nennt, einen ontologischen Sprung oder mit meinen Worten, Gott ist Gott und du bist es nicht. Das ist dieses, Gott ist wirklich anders. Und er ist für uns Menschen nur insofern begreifbar, als er sich auf eine für uns menschliche Weise offenbart hat. Aber natürlich muss uns klar sein, das ist eine Form von Offenbarung, die Gott gewählt hat, damit wir überhaupt irgendetwas sagen können. Und das heißt, dass ich etwas Gehaltvolles über Gott sagen kann, dass ich ihm irgendeine Eigenschaft zuschreiben darf, das liegt nur daran, dass er sich auf eine nachvollziehbare Weise mir offenbart hat. Ohne diese Offenbarung wüssten wir nichts, könnten ein bisschen über die Schöpfung spekulieren und vielleicht über die Geschichte, aber eigentlich würden wir ohne irgendwas dastehen. Das ist die Andersartigkeit Gottes. Die macht Anbetung so ein bisschen, ich möchte etwas feiern und ich merke, ich begegne da jemandem, der ist irgendwie nicht greifbar. So, und jetzt kommen aus dieser Andersartigkeit kommen irgendwie zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, dass wir uns in so allgemeinen Plätzen und Trivialitäten verlieren. Du bist gut, 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 gut und gut. Stimmt, aber du bist mehr. Ja, also dieses nicht richtig rankommen kann so ein bisschen, naja, dann sage ich halt ein paar Sachen, die wahr sind und gut ist es. Zweite Gefahr, wir sagen die richtigen Dinge und wir haben uns vielleicht auch ein Buch gekauft über die Eigenschaften Gottes und uns fallen ein paar mehr Sachen ein, aber diese Dinge, die wir da über Gott sagen, haben keinen Bezug zu meinem Leben. Wichtiger Satz, das Bekennen von Theologie, so richtig sie auch sein mag, ist noch keine Anbetung. Ich sage das nochmal, das ist ein wichtiger Satz. Das Bekennen von Theologie, Gott, du bist so und so, auch wenn es richtig ist, ist noch keine Anbetung. Und für alle, die immer noch nicht verstehen, worum es geht, echte Anbetung ist etwas für Liebhaber, nicht für Theologen. Ich muss euch das erklären. Wie funktioniert Anbetung? Nein, wie funktioniert Bewunderung? Zum Glück haben wir dafür ein Buch in der Bibel, was ich sehr schätze, das uns zeigt, wie Bewunderung funktioniert, nämlich das Hohelied. Genau, es ist dieses ziemlich schmalzige Liebeslied zwischen Salomo und Sulamit, die sich, er himmelt sie an, sie himmelt ihn an, das ist ganz schlimm. Also, aber der Vorteil vom Hohelied ist, du kannst Bewunderung lernen. Wir schauen uns mal einen kleinen Ausschnitt an, Hohelied Kapitel 4, damit ihr einfach eine Idee davon bekommt, was ist Bewunderung. Nochmal, wir sagen Gott ist ganz anders, wir wollen Gott bewundern, wir merken, da ist ein Sprung, das ist gar nicht so einfach. Wir müssen jetzt trotzdem überlegen, wie mache ich es denn? Wie mache ich es denn, dass das, was ich sage, Inhalt, Substanz und irgendwie auch, dass das echt ist? Also fangen wir ganz abstrakt an, wie funktioniert Bewunderung? Okay, Hohelied 4, Vers 1. Und wenn ihr das durchlest, solche Passagen gibt es noch ein paar mehr. Siehe, schön bist du, meine Freundin, siehe, du bist schön, deine Augen leuchten wie Tauben hinter deinem Schleier hervor. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead hüpfen. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen. Jeder Zahn hat seinen Zwilling, keinem von ihnen fehlt er. Wie eine karmesinrote Schnur sind deine Lippen und dein Mund ist anmutig und dann geht es immer so weiter. Also, das ist Bewunderung. Jetzt, wie funktioniert Bewunderung? Bewunderung ist ganz einfach. Bewunderung hat... Idealerweise hat Bewunderung vier Aspekte. Erster Aspekt, ich schaue genau hin. Was sehe ich denn da? Zweiter Aspekt, ich finde Worte für das, was ich sehe. Und jetzt ist der Clou der, bei Bewunderung dürfen diese Worte durchaus romantisch sein, sie dürfen übertrieben sein, sie dürfen subjektiv sein, sie dürfen total persönlich sein, das ist alles erlaubt. Und dann, wenn ich das habe, ich schaue hin, ich finde Worte, dann fange ich an, den Partner mit Worten zu feiern. Und idealerweise, warum das wichtig ist, erkläre ich noch, beziehe ich das Ganze auch noch auf mich. Also warum empfinde ich meinen Partner ganz persönlich, als Wunder, als Quell der Freude, wenn ich diese Aspekte betone. Diese vier Dinge machen Bewunderung aus. Also ich mache euch das mal vor. Ich bewundere mal meine Frau, okay? Ich schaue hin und ich stelle fest, meine Frau macht anderen Männern keine schönen Augen. Ist wirklich so. So, das schaue ich mir an. Das ist Punkt 1. Jetzt finde ich dafür Worte. Worte, die das beschreiben. Das könnte sein, ich sage, sie ist treu oder keusch oder anhänglich oder klug oder geistlich oder rein. Versteht? Ich finde jetzt Worte dafür. Erst habe ich gesehen, was sie tut oder halt nicht tut. Und dann, ja, wie nenne ich das denn? Und jetzt setze ich mich hin und jetzt kommt Punkt 3, jetzt feiere ich das, was ich sehe, mit Worten. Das würde sich dann so anhören, meine Liebe, ich genieße es unglaublich, dass ich noch nie in unserer Ehe eifersüchtig war. Du hast mir noch nie das Gefühl gegeben, dass andere Männer dir wichtig wären. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Jetzt habe ich sie gefeiert. Das ist schon gut. Und jetzt legen wir noch einen kleinen Haps drauf. Ich frage mich, warum mich das so begeistert. Das ist der Unterschied vom Theologen zum Liebhaber. Warum ist mir das eigentlich wichtig? Ist mir das überhaupt nur wichtig? Mache ich das nur, weil man es halt macht? Oder was resoniert da in meiner Seele, wenn ich meine Frau als eine solche Frau erlebe? Und deswegen kommt am Schluss ein Satz wie: Deine Treue und deine Anhänglichkeit geben mir Stabilität und Sicherheit. Und das ist bei meiner Biografie und meinen Verlustängsten so wertvoll. Hab vielen Dank. Ich habe hingeschaut, macht anderen Männern keine hübschen Augen. Ich habe Worte gefunden, ich habe sie gefeiert und ich habe mir gefragt, warum ist das für mich wirklich so ein Quell der Freude? So bewundert man eine Frau. Für alle Männer, die das bis jetzt noch nicht wussten, so geht's. Okay, also, ja, das, wenn 16 Mal im Hohelied steht, dass er zu ihr sagt, du bist schön, das ist ja klar, du musst also 16 Mal am Tag es ihr sagen, hey. Also, hinschauen, Worte finden, den Partner feiern und sich selbst die Frage beantworten, warum finde ich das toll? Das ist Bewunderung. Wenn wir jetzt sagen, Anbetung ist die Bewunderung Gottes mit Worten, dann kann ich dieses Prinzip jetzt auf Gott übertragen. Ein Beispiel. Ich könnte sagen, ich schaue hin und stelle in der Bibel fest, Gott wird El Roi genannt, der Gott, der mich sieht. Das ist das, was ich sehe. Gott offenbart sich mir in seinem Wort als El Roi, ein Gott, der mich sieht. Jetzt kann ich Worte finden. Was heißt das, dass Gott mich sieht? Worte, die dazugehören, wären Gott ist präsent, interessiert, anwesend. Er ist an meiner Seite. Er lässt mich auch in der Wüste nicht im Stich. Das steckt hinter diesem Wort, hinter diesem Begriff El Roi. Jetzt kann ich das in Bewunderung packen. Jetzt kann ich sagen, Vater im Himmel, du bist ein El Roi, ein Gott, der mich sieht. Ich will dich als den feiern, der mich wahrnimmt, an mir interessiert ist, nicht von meiner Seite weicht. Und jetzt kommt die Frage, ist das jetzt nur frommes Blabla? Oder warum fasziniert dich das? Und dann könnte ich weitermachen und sagen, deine Präsenz und dein Interesse an mir geben mir Halt und Zuversicht. Gerade dann, wenn ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Hab vielen Dank. Das ist Anbetung. Anbetung Gottes mit Worten. Merkt ihr, gar nicht so kompliziert. Hinschauen, Worte finden, feiern und überlegen, warum mich dieser Aspekt fasziniert. Dieser vierte Punkt möchte ich euch wirklich ans Herz legen, ihn nicht wegzulassen. Man braucht ihn nicht, um Anbetung zu formulieren, aber man braucht es, dass unsere Anbetung nicht Blabla wird. Das bewahrt uns vor Blabla-Gebeten, vor Gebeten, die wir eigentlich nicht ernst meinen, wo wir nur irgendwas über Gott sagen, aber innen drin ist da eigentlich gar keine Begeisterung. Es ist nur richtige Theologie. Und um sicherzustellen, dass da wirklich was innen drin ist, musst du dir die Frage stellen, warum fasziniert mich das? Und wenn du merkst, das fasziniert mich eigentlich gar nicht, das ist nicht schlimm, dann musst du schauen, okay, warum fasziniert mich das eigentlich nicht? Es ist ja ein Lernprozess, dieses Beten. Und gerade dann, wenn wir in der Anbetung mal so in eingefahrene Standardwege, so Standardanbetung, ja, wenn man nur noch nachdenkt über Gottes Güte, Weisheit und Majestät, wenn wir da angelangt sind, ja, spätestens wenn du über Gottes Zorn und über diese unangenehmen Eigenschaften Gottes mal beten möchtest, spätestens dann solltest du dir überlegen, ist das, was ich da sage, eigentlich echt? Und wenn du Echtheit bewahren möchtest, dann brauchst du diesen vierten Punkt. Warum fasziniert mich? Was fasziniert mich an dieser Stelle, wenn ich über Gottes Zorn, seine Vergeltung, seine Verborgenheit, seine Unveränderlichkeit, seine eifersüchtige Liebe, wenn ich über solche Dinge bete, fasziniert mich das wirklich oder behaupte ich das nur? Und wenn du dir nicht sicher bist, ist der vierte Punkt dieses, was fasziniert mich da eigentlich dran? Warum fasziniert mich dieser Gott? Absolut wichtig. Und ihr braucht keine Angst haben, wenn ich jetzt so sage, naja, am Anfang ist das ein bisschen vielleicht komplexer, aber das wird besser. Man kann das lernen, man muss es einfach üben. Wir sind ja dabei, Anbetung zu lernen. Ihr sitzt ja nicht hier, weil ihr das alle schon könnt, sondern ich möchte euch einfach etwas an die Hand geben. Und so werden wir jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen praktisch. Was heißt denn das Ganze jetzt praktisch für uns? Also ich möchte jetzt Anbetung lernen. Wie mache ich das? Naja, ich habe dazu folgende Ideen. Es fängt ja damit an, dass man hinschaut. Wie schaue ich hin bei Gott? Ganz einfach, ich lese die Bibel. Okay. Was könnte mir beim Bibellesen auffallen, was ich benutzen könnte, um daraus Anbetung zu machen? Also welche Aspekte der Bibellese sind geeignet, mich in puncto Anbetung zu inspirieren? Ich habe hier mal 5 Ideen mitgebracht. 5 Ideen, von denen ich denke, es wäre gut, sie aufzuschreiben, wenn man sie in der Bibel sieht. Das ist einfach ein Tipp. Außer du hast ein fotografisches Gedächtnis, dann brauchst du das natürlich nicht. Aber für alle anderen sind Aufschreiben immer gut. Erstens, wenn ich Eigenschaften Gottes finde. Ich lese die Bibel und treffe auf Eigenschaften Gottes. Er ist ewig, er ist allmächtig, er ist treu. Dann lohnt es sich, das aufzuschreiben. Das kann eine Inspiration sein, um darüber zu beten. Ein zweiter Aspekt wäre, ich schaue mir die Bilder an, mit denen Gott beschrieben wird. Gott als ein Turm, ein Hirte, ein Schild. Ein dritter Punkt ist der, also die Eigenschaften, die Bilder, was ich eben schon vorgemacht habe, die Eigennamen Gottes. Wenn Gott sagt, ich bin ein sowieso, haha, das ist natürlich, das ist ja genial. Ja, was kannst du dir besser, ja, das ist ja, besser geht's ja gar nicht. Schreib dir die Gottesnamen raus. Mach dir eine lange Liste mit Gottesnamen. Da dürfen 40, 50 Namen draufstehen. Das ist nicht verkehrt. Und dann schaust du dir an, wer ist Gott? Wie wird Gott beschrieben? Er wird beschrieben als der Schöpfer. Er wird beschrieben als der Rächer alles Bösen. Er wird beschrieben als der Erhalter des Lebens. Schreib dir diese Dinge auf. Und zum Abschluss schreib dir auf, was Gott in deinem Leben tut und getan hat. Was macht er denn in deinem Leben? Er hat dich versöhnt. Er hat dir vergeben. Er kümmert sich um dich. Ihr merkt schon, jetzt haben wir 5 Ansatzpunkte. Wir können uns die Eigenschaften Gottes anschauen. Wir können uns anschauen, mit welchen Bildern er beschrieben wird. Wir können uns mit seinen Eigennamen beschäftigen. Wir können uns anschauen, was er tut und was er in unserem Leben getan hat, wie er mit uns umgeht. Warum ist das wichtig? Also ich notiere diese Dinge, ich habe immer mein Handy dabei und wenn mir was Neues auffällt, dann kommt das in meine Anbetungsliste. Die ist in meinem Handy. Und jetzt denkst du, das ist nicht dein Ernst. Doch, ich habe eine Liste, wo ich diese Dinge aufschreibe. Weil immer mal läuft einem was Neues über den Weg, wo man irgendwas über Gott lernt. Und dann schreibe ich das auf meine Anbetungsliste. Warum Liste? Weil ich Inspiration brauche. Warum brauche ich Inspiration? Das muss ich euch wieder erklären. Also, meine Frau ist nicht nur genial, die kann auch gut kochen. So, ich könnte also jetzt jeden Tag zu meiner Frau sagen, ich feiere dich dafür, dass du gut kochen kannst. Das wird aber dazu führen, dass sie irgendwann nach Hause kommt und schon beim Reinkommen abwinkt mit den Worten, ich weiß, du magst mein Essen. Versteht ihr, worum es geht? Ich kann die immer gleichen Sachen sagen und irgendwann wird der andere es zwar immer noch richtig finden, aber nicht mehr so ganz cool. Das ist der Unterschied zwischen dem Theologen und dem Liebhaber. Bewunderung ist für Liebhaber. Und Liebhaber lieben in puncto Bewunderung Vielfalt. Es ist einfach so. Ja? Und das heißt, wenn mir Gott als Person wichtig ist, wenn er mich wirklich fasziniert, wenn das jetzt nicht nur eine Show ist und wenn das nicht nur ein Abarbeiten von To-Do-Punkten ist, sondern da eine Beziehung entstanden ist, wo mich der andere wirklich fasziniert. Achtung, das braucht Jahre und Jahrzehnte, dass so etwas entsteht. Es ist wie in jeder anderen Beziehung auch. Die Worte, die ich spreche, stiften Beziehung. Worte der Bewunderung stiften Tiefgang in einer Freundschaft, in einer Ehe, in der Beziehung mit Gott. Wenn du das am Anfang, wenn du das noch nicht viel gemacht hast, weißt du vielleicht noch gar nicht, wovon ich rede. Aber du kannst zumindest mitnehmen, dass überall da, wo wirklich in der Beziehung zu Gott echte Faszination ist, wo ich sage, das hat was mit Liebe zu tun. An der Stelle wird der Liebhaber den Geliebten auf jede erdenkliche Weise feiern. Und zwar einfach, weil er es verdient und weil ich es will. Versteht ihr? Niemand muss mir sagen, feier deine Frau, schau genau hin, find noch einen neuen Aspekt, der dich an ihr fasziniert. Das muss mir niemand sagen. Warum? Weil ich ein ziemlich guter Ehemann bin. Deshalb. Das hätte man mir als junger Ehemann sagen müssen. Da konnte ich das noch nicht. Aber jetzt, nach weit über 30 Jahren Ehe, kann ich das ziemlich gut. Und ich weiß, was das mit unserer Ehe macht. Deswegen schaue ich hin, weil ich will den Tiefgang. Und mit dem Tiefgang kommt die Faszination. Und mit der Faszination kommt der Wunsch noch tiefer. Und mit noch tiefer kommt dieses noch mehr Faszination. Und das ist etwas, wo man sich aufeinander zubewegt, wo man irgendwann sich die Frage stellt, wow, also ich bete dafür, dass meine Frau nicht vor mir stirbt. Ich will keine andere. Ja, aber das ist doch auch nur irgendeine Frau. Das ist meine Frau. Ich liebe sie. Ich finde sie faszinierend. Ich finde sie einfach großartig. Ja, das hast du dir doch nur eingebildet. Stimmt. Habe ich mir selber eingeredet. Rede ich mir jeden Tag ein, indem ich diese Frau bewundere. Ja, ich konditioniere mich jeden Tag auf diese Frau. Und Anbetung tut genau das Gleiche. Ich konditioniere mich jeden Tag auf den Schöpfer des Universums und darauf, dass er mein Gott ist. Und ich will das lernen. Ich will in die Tiefe gehen, weil ich bin Liebhaber. Ich bin auch Theologe, aber ich bin Liebhaber. Und deswegen, wenn du Salomo dir anschaust, wie er Sulamit bewundert, dann ist das die Augen, die Haare, die Zähne, der Mund, die Schläfen, der Hals, sogar die Brüste kommen vor, habe ich euch vorher nicht vorgelesen. Aber steht da. Ich hoffe, ihr versteht mich, wo Bewunderung nicht Pflicht ist, sondern aus Begeisterung und aus Liebe erwächst, da wird Bewunderung immer die Vielfalt suchen. Es wird nie trivial werden. Und wo du aufhörst, die Vielfalt zu suchen, da hörst du ein Stück auf, Beziehung zu leben. Und deswegen, wenn du sagst, ich möchte da wachsen, dann schreib dir eine Liste. Fang so banal an, schreib dir eine Liste, sammle Eigenschaften Gottes, sammle Bilder für Gott, schau dir an, wie Gott beschrieben wird, seine Eigennamen, Gottesbezeichnungen. Und wenn du denkst, Jürgen brauche ich nicht, okay, ich kann gut damit leben, wenn du das denkst. Ich kann dir nur sagen, was mir hilft. Ich habe eine Liste und ich benutze sie. Und wenn mir etwas Neues an Gott auffällt, dann kommt das auf die Liste. Wichtig, meine Liste ist eine Inspiration, kein Korsett. Meine Liste dient mir als Gedächtnisstütze, nicht als Zwangsjacke, okay? Damit wir uns einfach nur klar verstehen. Sie ist hilfreich, vor allem dann, wenn es mir emotional mal an einem Tag nicht so gut geht, wenn ich mich mal nicht so gut konzentrieren kann, wenn ich mal geschafft bin und so dieses kreative Element mal nicht so dolle ist, dann hilft mir das einfach. Dann schnappe ich mir meine Liste, schaue, wo ich bin und mache da einfach weiter. Das ist aber total gekünstelt. Was soll ich sagen? So ist gute Planung. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Ich habe vorletztes Jahr meiner Frau zum Adventskalender 24 Liebes-SMS geschickt. Also jeden Tag bekam sie eine SMS und da habe ich ihr jeden Tag was Neues reingeschrieben, was ich an ihr toll finde. Frage, hat sie sich darüber gefreut? Ja, logisch. War das geplant? Definitiv. Qualität bei Bewunderung braucht Planung. Warum? Sonst bleibt es an einerlei. Jürgen, ich kann das nicht. Ich weiß gar nicht, wie man das machen soll. Mir fehlen da einfach die Worte. Okay, ich habe euch etwas mitgebracht. Und das ist jetzt nicht für jedermann. Ich habe mir gedacht, wenn jemand kommt und sagt, ich weiß nicht, wie das geht, ich würde das aber gerne lernen. Ich kann ja nicht mit jedem von euch ein Seminar machen. Aber ich kann euch einen Chatbot mitbringen. Ich habe euch einen Chatbot geschrieben. Dieser Chatbot und die Technik, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, geht nachher zur Technik, die zeigen euch, dass dieser Chatbot trainiert mit euch Anbetung. Also wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, wie das geht, es ist ein kompletter Anbetungstrainer. Er macht das nicht für dich, die Anbetung. Er trainiert mit dir. Er hilft dir, Worte zu finden. Das Ding ist ziemlich ausgefeilt geworden. Ich bin richtig stolz drauf für das bisschen Zeit, was ich da reingesteckt habe. Wenn du sagst, ich weiß nicht genau, wie das geht, ich würde da gerne einfach mal eine Viertelstunde investieren, um mal so ein bisschen weiterzukommen, das ist dein Sparringspartner. Ich weiß, das klingt schräg und das klingt ein bisschen nach Jürgen, der dieses Bibel.chat-Ding gebaut hat. Probiert ihn einfach mal bis zum Abendessen aus. Wie gesagt, wenn ihr jetzt technisch noch ein bisschen Hilfe braucht, da hinten, die Techniker stehen euch zur Verfügung. Die zeigen euch, wie das geht. Es ist ein Sparringspartner, der mit dir trainiert, Worte zu finden, Anbetung zu formulieren. Und er ist so eingestellt, dass wenn du völligen Stuss machst, er es dir auch sagt. Ja, also er ist schon so, dass er dich da weiterführen möchte. Kommen wir zum letzten Punkt. Und der letzte Punkt ist ein bisschen traurig, weil die Überschrift lautet, warum der postmoderne Mensch sich mit Anbetung schwer tut. Ich möchte das nochmal zum Schluss sagen. Anbetung ist in den Leben der meisten Christen, die ich kenne, restlos unterbelichtet. Warum? Und das, was ich jetzt sage, gilt ganz stark nochmal für jüngere Menschen. Also auch die Alten sind jetzt nicht unbedingt die Koryphäen häufig in der Anbetung, aber bei den Jungen ist es nochmal schwierig. Warum tut sich der Mensch, insbesondere der postmoderne Mensch, mit Anbetung so schwer? Und die Antwort lautet, weil Anbetung nicht mit ihm anfängt, sondern mit Gott. Wir sind es so sehr gewohnt, immer auf uns zu schauen. Was brauche ich? Was fühle ich? Was wünsche ich mir? Und jetzt kommt Anbetung und plötzlich geht es um Fragen wie, wer ist Gott? Warum ist er großartig? Und glaube ich das eigentlich, wenn ich das sage? Das Zweite, warum der postmoderne Mensch sich mit Anbetung schwer tut, das hat damit zu tun, dass wir oft sehr praktisch denken. Was bringt mir Gebet? Was habe ich davon? Und jetzt treffen wir auf Anbetung und du hast erstmal gar nichts davon. Das ist auch nicht für dich. Anbetung ist nicht zuerst dazu da, mir etwas zu geben. Achtung, noch nicht einmal dazu da, mir ein gutes Gefühl zu geben. Wie oft wird Anbetung missbraucht, um ein gutes Gefühl hervorzubringen, damit ich etwas davon habe? Entschuldigung, das ist Götzendienst und nichts anderes. Anbetung ist für Gott, Anbetung ist die Antwort darauf, dass Gott es wert ist, geehrt und bewundert zu werden. Punkt. Und dann kommt noch dazu, dass Anbetung Ruhe braucht. Ich muss hinschauen. Das ist wie Liebesbriefschreiben. Warum schreiben Männer keine Liebesbriefe mehr? Na, weil du schreibst, ein Liebesbriefschreiben heißt, ich setze mich hin, ich suche mir ein Stück Papier, einen Stift und dann muss ich hinschauen, was fällt mir ein, ich muss drüber nachdenken, ich muss Worte finden. In der Anbetung muss ich bei Gott bleiben. Und das genau fällt zunehmend schwerer, weil Leute ständig abgelenkt sind, wuschig sind, so innerlich unruhig sind. Und das sind alles Dinge, die Anbetung kaputt machen. Und ein letzter Punkt ist, wir verwechseln häufig Echtheit mit Spontaneität. Wir denken, nur was spontan aus mir herauskommt, das ist echt. Das ist auch so ein moderner Götze, das Emotionalität Wahrheit definiert. Versteht ihr? Nur was von mir herauskommt, ist echt. Und wenn dann nichts aus mir herauskommt, dann lässt man es halt sein. Falsch. Die Bibel zeigt hier etwas ganz anderes. Im Psalm 103, wie hieß es da? Preise den Herrn meine Seele. Der Psalmist wartet nicht darauf, dass sein Herzchen irgendwann Lust bekommt, Gott anzubeten. Sondern er sagt, Freund, wir beten jetzt an. Komm mit, wir machen das jetzt. Und wenn du nicht in Stimmung bist, ist mir auch egal. Ja, wir gehen jetzt zu Gott. Wir tun das Richtige, weil es das Richtige ist. Fazit, Anbetung ist die wirklich heilsame Entthronung des Ichs vor der Herrlichkeit Gottes. Und deshalb ist es so gut, wenn unser tägliches Gebet genau damit beginnt. Amen.